Deutschlandfunk Kultur.
Es war mitten in Berlin, in einem großen, mehrstöckigen Geschäftshaus, aus dem das in den Berliner Äther strömte.
Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin.
Auf Welle 400 Meter. Wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungs-Rundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos-telefonischem Wege beginnt.
Das waren die ersten Klänge der Berliner Funkstunde, die auch als Geburtsstunde des Rundfunk-Symphonieorchesters gilt.
Also begonnen hat alles am Potsdamer Platz, im Voxhaus.
Steffen Georgi, Dramaturg des Orchesters.
Das Voxhaus heißt so, weil es der Hauptsitz der Vox-Schallplattengesellschaft war. Und wo sollte ein junger Rundfunk unterkommen, wenn es noch gar keinen Rundfunk gibt? Also man musste sich irgendwo erstmal behelfen, einmieten. Und das Voxhaus schien in mehrerlei Hinsicht deswegen geeignet, weil es Platz hatte noch in dem vierten und fünften Etage, weil es wohlwollend dem ganzen Anliegen gegenüberstand und weil es natürlich auch eine gewisse Erfahrung schon gab. Dort wurden ja Schallplattenaufnahmen gemacht. Und Schallplattenaufnahmen heißen, man muss das Ganze gegen den Straßenlärm zum Beispiel abschirmen. Man muss entsprechende akustische Disziplinen auch im Haus halten. Und das waren gute Voraussetzungen, um mit einem Rundfunk zu starten.
Im Dachstuhl waren es zwei, dann drei und immer mehr Räume, ausstaffiert mit Decken an den Wänden. Dazwischen und darüber Streifen aus Papier, alles um den Verkehrslärm von draußen auszusperren. Die Musiker saßen dabei auf gepolsterten Stühlen, gruppiert um ein Mikrofon. Der größte Funkraum im Voxhaus hatte Platz für maximal 25 Musiker. Beethoven und Wagner konnte man so nur bedingt präsentieren. Bald war klar, die Studios sind zu klein. Und so begann das Funkorchester, das Vorgängerensemble, die Übertragungstechnik aus anderen Häusern zu nutzen. Zum Beispiel wurden Übertragungen aus der Staatsoper unter den Linden möglich. Und so kam es.
Aus repräsentativen Gründen haben manchmal Aufnahmen auch in anderen Räumen stattgefunden. Einfach weil auch ein Publikum anwesend sein konnte, weil man live senden konnte oder weil man mit einer größeren Reputation rechnete. Auch in der Wahrnehmung ist man an größere Räume gegangen.
Und dazu gehörte unter anderem die Volksbühne, oder?
Ein anderes Beispiel war das Haus der deutschen Funkindustrie, was auf dem Messegelände errichtet worden war zu einer der Funkausstellungen, eigentlich als Provisorium aus Holz, aber sich dann doch als ein geeigneter Ort erwiesen hat, in dem man aufnehmen kann. Ein anderes Haus, wo gesendet wurde, war sogar die Alte Philharmonie. Auch von dort hat man Konzertübertragungen gemacht, dann natürlich mit Publikum in einer wirklichen Live-Situation und natürlich auch mit größerem Orchester, was also wirklich symphonischen Charakter haben konnte.
Und das Voxhaus wurde zu klein. Längst hatte man Pläne für einen Neubau geschmiedet. Das Voxhaus wurde verlassen und
hat verschiedene Nutzungen durchgemacht, hat weitgehend unbeschadet sogar den Krieg überstanden, war eines der wenigen Häuser am Potsdamer Platz, was noch stand, war aber dann wegen seiner Nähe zur Grenze und zur Berliner Mauer schlechterdings nicht mehr zu gebrauchen. Man konnte sich da nur sehr unbequem hinbewegen. Und da es als einziges dort noch stand, hat es auch keine Anbindung mehr gehabt. Und es wurde 1967 gesprengt. Da gibt es sogar Fotos von, wo man sieht, wie es in Zeitlupe sozusagen in sich zusammenfällt. Das Voxhaus stand auf Westberliner Territorium und wurde auch dort wurde also gesprengt, ganz offensichtlich. Ja.
Westlich der Mauer. Man hätte heute sicherlich ein Museum darin eingerichtet. Die Funkstunden AG als Betreiber des Rundfunks, eine Privatgesellschaft vorerst mit Beteiligung der Vox-Schallplattengesellschaft, hatten mit den sprunghaft ansteigenden Rundfunkgebühren zahlenden Hörern beträchtliche finanzielle Möglichkeiten. Nicht nur, dass Orchester und Chor gegründet wurden.
Sie konnten ein Haus des Rundfunks in Auftrag geben, was alle Vorstellungen und auch sonst anderswo geplanten Dimensionen sprengte. Und der Berliner Rundfunk hatte ganz offensichtlich von vornherein die Vision, dass dort Großes passieren würde, auch in Zukunft. Man hat mehrere Studios mehrere Säle auch geplant, eine große Anzahl von Büros. Und Pölzig hat eine ziemlich geniale Idee gehabt, indem er die akustisch sensiblen Räume zentral in das Gebäude gelegt hat, umgeben von den Bürotrakts und abgeschirmt damit sowohl gegen den Straßenlärm und auch strategisch gedacht gegen jedwede Art von Übergriff, der hätte von außen stattfinden können.
Die Lage: Berlin, Charlottenburg, heutige Masurenallee 8-14. Die Mauern dick, die Fenster klein. Wer das Gebäude betritt, erlebt bis heute eine Atmosphäre der Konzentration und Ruhe im Haus. Die Grundsteinlegung, ein mediales Großereignis.
Wir legen den Grundstein zum Haus einer großen, wahren Freundschaft. Von hier aus werden übers Jahr Menschen mit der Klarheit ihrer Stimme, ihrer Gesinnung, ihrer Kunst, ihrer Kenntnis der ganzen Welt dienen.
Mit dabei die Musiker des Orchesters, unter anderem Wagners Meistersinger-Vorspiel auf den Pulten. Nach 2 Jahren Bauzeit wurde das Haus eingeweiht, aber das Orchester fand zuerst nur im kleinen Sendesaal eine neue Heimat. Der große Saal war noch nicht einsatzbereit.
Weil die Fachleute, die Akustiker, lernen wollten, was sie beim großen Saal möglichst gleich von vornherein richtig machen sollten und nicht falsch machen. Und der große Saal wurde dann erst im Jahr 1933 endgültig fertiggestellt. Da gab es auch noch Schwierigkeiten bürokratischer Art mit Baugenehmigungen und baupolizeilicher Abnahme und so weiter. Das fiel dann allerdings auch schon in die Zeit der Machtübernahme der Nationalsozialisten.
Musiker, Sängerinnen, Sprecher, Mitarbeiterinnen waren ab diesem Zeitpunkt Mittel zum Propagandazweck. Das Orchester bestritt dann zum Beispiel die Wunschkonzerte, bei denen Grüße an die Front oder von den Schützengräben aus musikalisch meist im Durchhaltemodus versendet wurden. Für den Angriff auf die Sowjetunion hatte das Orchester sogar schon im Voraus eine entsprechende Orchesterfanfare einstudiert. Als dann schließlich Bomben auf Berlin fielen, immer mehr Bezirke nur noch Ruinenfelder waren, blieb das Haus des Rundfunks unversehrt. Denn die Alliierten wussten,
wenn sie eines Tages in diese Stadt einmarschieren werden, brauchen sie einen Ort, von dem aus sie ihre Nachrichten verbreiten können. Das heißt mit anderen Worten einen funktionierenden Rundfunk. Sodass dieses Haus weder durch Bomben zerstört wurde, noch sonst irgendwie Kriegsschäden, nennenswerte Kriegsschäden erlitten hat. Das geht so weit, dass selbst die bewachenden SS-Truppen, die am 2. Mai 1945 aus dem Gebäude abgezogen sind, es unbeschädigt hinterlassen haben. Sodass, ich glaube, schon 2 Tage später erste Versuche gemacht werden konnten von den einmarschierten Alliierten mit den Technikern, die interessanterweise zum Teil selbst ursprüngliche Mitarbeiter des Rundfunks gewesen sind in Berlin, die dann emigriert waren und jetzt quasi mit der Roten Armee gleich zurückgekommen sind und diesen Sender wieder instand gesetzt haben, dass er funktioniert.
Da die sowjetische Armee Berlin zuerst erreichen konnte, waren auch sie es, die das Haus des Rundfunks in Betrieb nahmen.
Später gehörte dieses Haus des Rundfunks aber zum britischen Sektor der Stadt. Man hat zunächst nichts unternommen, von keiner Seite, vielleicht nur von der amerikanischen Seite. Die haben sehr schnell reagiert und haben schon 1946 den Rundfunk im amerikanischen Sektor selbst gegründet, weil sie schon geahnt haben, dass das mit einem gemeinsamen Berliner Sender unter Federführung der Russen nicht lange gut gehen wird.
Und so wurde die russische Rundfunkenklave schließlich im Sommer 1952 mit Stacheldraht abgeriegelt. Wenig später wurde keinem Mitarbeiter mehr gestattet, das Haus zu betreten.
Und das Orchester musste sich irgendwo eine neue Bleibe suchen. Der dann schnell im Bau befindliche DDR-Rundfunk war noch nicht bezugsfertig. Auch nicht 1953, als es soweit sein sollte, sondern erst 1956, weil es dort nochmal einen Brand gegeben hatte, sodass das Orchester zwischen 1952 und 1956 wiederum vagabundierte durch die Stadt. Jetzt wegen eines noch nicht fertiggestellten Funkhauses in einer Leberstraße.
Es waren die Orte, die im Ostteil der Stadt noch zur Verfügung standen. Die Staatsoper oder der Admiralspalast, der inzwischen Metropoltheater hieß.
Und ein wichtiger Probenort war VEB Bergmann-Borsig in Wilhelmsruh. ein interessanter Ort, weil er direkt an der Grenze war, an der Zonengrenze, allerdings auf Ostterritorium. Eine ehemalige Elektrofabrik des Unternehmers Bergmann aus dem 19. Jahrhundert und hat mit Borsig eigentlich überhaupt nichts zu tun. Allerdings haben unmittelbar nach dem Krieg, nachdem die Russen dieses Gelände und die Firma und die Reste davon, es war zerstört, beschlagnahmt hatten, haben sehr viele Arbeiter der ehemaligen Borsigwerke aus Berlin-Tegel beim Wiederaufbau geholfen. Und um das zu würdigen, haben die Russen diesen Betrieb umbenannt in Bergmann Borsig. Und dort gab es ein eigenes Kulturhaus und in diesem Kulturhaus einen Saal, in dem dann das Orchester über einige Jahre auch seine Proben abgehalten hat. Ein anderer Ort war das Fernmelde- und Rechnungsamt in Berlin in der Oranienburger Straße. Auch dort ein ähnlicher kantinenartiger Raum, eine frühere Fabrikhalle, in der man also Proben und Aufnahmen machen konnte.
So, mein Herr, gleich nochmal. Von vorne.
Und dann endlich die neue Heimat. Eine großzügige Spielstätte, die in der Nalepa-Straße direkt am Spreeufer eröffnet wurde.
Das große Orchester unter Leitung von Otto Dobrindt und der Chor begrüßen nun den Präsidenten. Das ist gerade eine Probe. Auch Otto Dobrindt begrüßt den Präsidenten der Deutschen Demokratischen Republik, Wilhelm Pieck, der sich nun heute den großen Sendekomplex hier des Staatlichen Rundfunkkomitees ansieht.
Vorne an der Stirnseite die große klassische Orgel. Hier in der Mitte etwas versenkt das Orchester. Herrliche Stuckarbeiten. Wirklich ein prächtiger, schöner Saal, auf den unsere Techniker des Rundfunks stolz sein können.
Achtung, Aufnahme.
Seinen einmalig guten Klang hatte der Saal durch eine bestimmte Bauweise erhalten. Er schwebte quasi frei, einmalig in seiner architektonischen Beschaffenheit, weil der mit Holz ausgekleidete Saal innerhalb des Gebäudekomplexes komplett entkoppelt war und damit frei schwingen konnte.
Umso faszinierter waren gerade diejenigen, die so mit ihren Ohren sozusagen arbeiten müssen als Musiker, von dem neuen Funkhaus in der Nalepa-Straße, als es dann 1956 eingeweiht wurde, übrigens mit Technik ganz überwiegend aus dem Haus des Rundfunks. Denn die Russen hatten, nachdem die Briten das 1952 abgeriegelt hatten, die nächsten 4 Jahre dazu genutzt, um wirklich alles, was irgendwie mobil war oder auch das, was immobil war, mitzunehmen. Sie haben das also ausgeräumt, haben 1956 an den Berliner Senat eine Art entkerntes Gebäude übergeben. Und es musste im Grunde komplett neu ausgestattet werden als ein Rundfunkhaus durch West-Berlin dann. Mit dieser Technik, sicherlich ergänzt um auch noch anderes, Neueres, ist man in die Nalepa-Straße nach Oberschöneweide im Osten gezogen und hat dort dieses Haus aufgebaut. Eine Stadt natürlich hermetisch abgezirkelt, abgesperrt, auch mit entsprechendem Wachpersonal, was gleich mal Uniform anhatte. Also das waren keine normalen Wachleute wie anderswo vielleicht, sondern das war von vornherein auch schon von außen sichtbar ein Staatsbetrieb.
Peter Hartung, langjähriger Verwalter des Geländes nach 1990, beschreibt:
Dieses Gebäude war überhaupt nicht für öffentliche Veranstaltungen. Das rein für die Mitarbeiter gemacht, der Franz Ehrlich, der Architekt, der diesen ganzen Komplex gestaltet hat, war der Meinung, er muss also auch die entsprechenden Bedingungen schaffen, dass sich hier die Künstler wohlfühlen können und gut arbeiten können. Und deshalb eine sehr große Großzügigkeit oder breite Weite geschaffen hat.
Auf dem Gelände gab es zudem eine Einkaufsmöglichkeit, also ein HO, eine Sporthalle, eine Poliklinik, wir würden heute Ärztehaus dazu sagen, eine Sauna, ein Friseur. Viel abgeschottete Großzügigkeit für sämtliche Mitglieder des Rundfunks. Nach dem Mauerfall wurde dieses Gelände im Zuge der Rundfunkreformen aufgegeben. Das Orchester ging zurück in die Räume im Haus des Rundfunks. Ein großer Schritt damals für die Musikerinnen und Musiker. Denn dort residierte inzwischen ein weiteres Orchester. Das Haus des Rundfunks war und ist bis heute Proben- und Spielstätte des heutigen Deutschen Symphonieorchesters Berlin, ursprünglich gegründet vom RIAS als RIAS Symphonieorchester. Die Probenplanung für 2 Orchester in einem Haus ist seitdem ein nicht ganz einfaches Unterfangen. Doch es ist die Rückkehr in ein Haus, das genauso viel Geschichte atmet, abwechslungsreich und bunt und ebenso mit tragischen Momenten verhaftet, die sich auch in der 100-jährigen Historie des Rundfunksymphonieorchesters Berlin wiederfinden.